Heute bei «Apropos» Deutschland und die Krise im Nahen Osten. In Israel ist immer noch Krieg. Nach den Terrorattacken vom 7. Oktober, wo über 1400 Menschen gestorben sind, tut die israelische Armee weiterhin Ziele im Gazastreifen angreifen. In der Zwischenzeit sind über 10'000 Palästinenser gestorben. In der restlichen Welt wird über das Thema gestritten wie über kaum ein anderes. Links gegen rechts, rechts gegen links, das Unverständnis ist gross auf allen Seiten. Besonders verworren ist die Situation in Deutschland. Während auf der einen Seite der Vizekanzler Robert Habeck an die Urschuld der Deutschen erinnert:
Es war die Generation meiner Großeltern, die jüdisches Leben in Deutschland und Europa vernichten wollte. Die Gründung Israels war danach, nach dem Holocaust, das Schutzversprechen an die Jüdinnen und Juden. Und Deutschland ist verpflichtet, zu helfen, dass dieses Versprechen erfüllt werden kann.
Demonstrieren auf der anderen Seite radikale Muslime und fordern ein Kalifat. Mitten in Deutschland.
Sie fordern die Errichtung eines Kalifats, hissen Fahnen, deren Symbole radikal-islamistischen Gruppen ähneln. Die als Pro-Palästina-Versammlung angemeldete Demo in Essen schlägt im Nachgang zum Wochenende bei den Verantwortlichen in der Politik hohe Wellen.
Es ist eine ziemlich aufgeladene Atmosphäre. Das reden tue ich jetzt heute mit dem Dominik Eigenmann. Er ist unser Deutschland-Korrespondent und ist mir jetzt aus Berlin zugeschaltet. Und das ist eine neue Folge von «Apropos» im Tag-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Dominik.
Salut Philipp.
Dominik, komm, wir fangen mit dem Robert Habeck an, dem grünen Vizekanzler.
Die jüdischen Gemeinden warnen ihre Mitglieder, bestimmte Plätze zu meiden, zu ihrer eigenen Sicherheit. Und das heute hier in Deutschland, fast 80 Jahre nach dem Holocaust. Der Antisemitismus zeigt sich auf Demonstrationen, er zeigt sich in Äußerungen, er zeigt sich in Angriffen auf jüdische Läden, in Drohungen. Wir haben sicherlich oft zu viel Empörung in unserer Debattenkultur, aber hier können wir gar nicht empört genug sein. Es braucht jetzt Klarheit und kein Verwischen.
Die Rede, die wir jetzt gerade im Ausschnitt daraus gehört haben, hat für grosses Aufsehen gesorgt. Warum?
Ja, um ehrlich zu sein, ist das gar nicht so leicht zu erklären. Weil im Grunde genommen, was die Sache angeht, also zu erklären, warum die Sicherheit von Israel und die Sicherheit von Jüdinnen und Juden im Prinzip weltweit eine Sache von der deutschen Staatsräson ist, das haben schon andere gemacht seit dem 7. Oktober. Unter anderem der Bundeskanzler in einer Regierungserklärung, auch der Bundespräsident Steinmeier hat mehrfach darüber geredet. Was neu war beim Habeck und was, glaube ich, für Aufsehen gesorgt hat, war, dass es sehr eine konzentrierte Rede war, wo alle Sachen in den richtigen Proportionen im Laufe von 10 Minuten dargestellt gewesen sind und das ist vielleicht für die Wirkung besonders bedeutsam, wo noch viele Sachen gesagt hat, die besonders unangenehm für die Linke und die Grünen sind. Robert Habeck ist ein Grüner, das heisst, man zählt ihn eher zum Mitte-Links-Spektrum in Deutschland und dass er zum Beispiel so ganz klar gesagt hat, warum die Linke einen Fehler machen, wenn sie sich allzu einseitig auf die Seite der Palästinenserinnen und Palästinenser stellen oder dass er klar gemacht hat, dass es auch einen spezifisch linken Antisemitismus gibt, dass aber auch gleichzeitig gesagt hat, dass Musliminnen und Muslime ein Problem haben mit Antisemitismus. Ich glaube, dass er da gezeigt hat, dass man Diskussionen muss ohne Scheuklappen nach links und rechts führen. Ich glaube, das hat zu der grossen Wirkung von dieser Rede beigetragen.
Seine Rede ist ein Beispiel dafür, dass ganz grundsätzlich der Umgang mit dieser deutschen Urschuld ziemlich schwierig ist, oder?
Ja, aber man muss sich auch mal vergegenwärtigen, wie es sich das für deutsche Bürgerinnen und Bürger anfühlt. Also es ist ja so, dass der westdeutsche Staat, also die BRD, Bundesrepublik Deutschland, entstanden ist aus den Trümmern, die die Nationalsozialisten in Deutschland hinterlassen haben. Und zu diesen Trümmern hat der Holocaust gehört. Also die Ausrottung der europäischen Juden, die industrielle Tötung von 6 Millionen Menschen mit dem Ziel, dass es noch keine Juden mehr gibt in Europa und auch nicht in Deutschland. Und dass die neue Demokratie, die sich danach gebildet hat, dass die sich gesagt hat, das darf nie wieder passieren. Und dass sie da damit ausdrücklich auch gemeint hat, dass jüdisches Leben muss geschützt werden, und zwar durch den deutschen Staat. Das war sicher einer der Ursprungsgründe von der Gründung der Bundesrepublik. Und das wirkt wirklich bis heute noch, obwohl es schon 80 Jahre her ist, einfach weil man so eine Schuld, wie sie Deutschland auf sich geladen hat, nicht so einfach kann abstreifen. Und dass viele in Deutschland empfinden es als Glück, dass nach dem Zweiten Weltkrieg sich Juden überhaupt noch wieder getraut haben, in Deutschland zu leben. Und heute gibt es etwa 220'000 Jüdinnen und Juden, die wieder in Deutschland leben. Und das ist an und für sich ein Glück für das Land. Es sind übrigens sehr viele junge Israeli, die den Ostkonflikt total satt haben, sind in den letzten 10 Jahren nach Berlin gekommen, zum Beispiel, um dort zu leben, weil sie es gefunden haben. Eigentlich ist Berlin viel die weltoffenere Stadt, als jetzt sagen wir sicher also Jerusalem, aber vielleicht sogar als Tel Aviv. Und die sind nach Deutschland gekommen, weil man in Deutschland der Meinung ist, jüdisches Leben wäre mir künftig schützen. Und die Tatsache, dass man jetzt sieht, dass der Antisemitismus, den es immer gegeben hat und wo immer wieder auch virulent geworden ist, vor allem von rechtsextremer Seite, aber eben auch von muslimischer Seite und von linker Seite, dass der Antisemitismus jetzt im Moment, wo Hamas Israel angegriffen hat und Israel jetzt den Gazastreifen angreift, so hitzig wird und die Stimmung so hitzig wird, dass Leben für Jüdinnen und Juden auch in Deutschland sehr schwierig geworden ist. Nicht unmöglich geworden ist, selbstverständlich, aber schwierig geworden ist. Also sie müssen geschützt werden. Und das fordert Deutschland natürlich auch raus in Bezug auf den Ursprungsmythos von der Neugründung von dieser Demokratie. Und darum ist aber auch die Diskussion über den Auschkonflikt, Menge ausländische Beobachterinnen und Beobachter sagen, einseitiger als in anderen Ländern, weil Deutschland an Zeiten von Israel gezwungen ist. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass die Diskussion insgesamt doch recht offen ist. Aber sie ist sicher intensiver noch als in anderen Ländern.
Dass ausgerechnet in Deutschland auch ein Antisemitismus von links entstehen konnte, ist schon verrückt.
Ja, eigentlich ist es ein bisschen verrückt. Und ich glaube, er hat nur entstehen können, weil er eigentlich in der Gesellschaft meistens verharmlost worden ist. Hm. Das war beim rechtsextremistischen Antisemitismus anders gewesen. Da haben immer alle in Deutschland gefunden, das geht einfach nicht und das ist ein Verbrechen vielleicht, oder? Mhm. Oder viele von diesen antisemitischen Ausfällen sind ja Verbrechen. Aber bei der Linken ist es ein bisschen anders gewesen. Vor allem, wenn man Historiker lässt, dann sagen sie, dass eigentlich eben von den 60er Jahren spätestens die Linke in Deutschland sehr israelkritisch geworden ist. Das hat vor allem mit dem Sechstagekrieg zu tun gehabt, 1967. Und auch mit dem Aufkommen der 68er Bewegung, wo eine sehr amerikakritische und in der Folge auch sehr israelkritische Bewegung war. Und das hat sich eigentlich fortpflanzt durch Deutschland. Und heute merkt man auf einmal, dass die jüngsten Linke fast am israelkritischsten, teilweise auch am offensichtlichsten antisemitisch sind, nämlich die, die sich am Antikolonialismus verschrieben haben. Also, oder am Anti, das ist im Prinzip der Antiimperialismus in einem neuen Gewand. Und die halten die israelische wie die amerikanische Regierung für verbrecherisch und für Nachfahren von ausbeuterischen Regimen und schlägen sich ganz klar auf die Seite der Palästinenser. Und das gibt natürlich Spannungen jetzt im Land, wo so offensichtlich wird, dass sie sicher nicht auf der Seite stehen, wo die Regierung und die meisten Bürgerinnen und Bürger in Deutschland stehen.
Du hast vorhin schon ein bisschen angedeutet. Wie nimmst jetzt du persönlich Diskussion wahr über den Krieg?
Ich finde die Diskussion offen. Ich finde, dass ich jetzt einen Monat nach Anfang des Krieges auch eine gewisse gleichmäßigere Berichterstattung einstellt, im Sinn von, dass zum Beispiel sehr viele Palästinenserinnen und Palästinenser jetzt auch zu Wort kommen. Es gibt sehr viele in Deutschland, fast so viele wie Juden und Jüdinnen. Das war am Anfang weniger der Fall gewesen. Am Anfang hat, abgesehen davon, dass man natürlich berichtet hat über die pro-palästinensischen Demonstrationen und die Ausschreitungen, die es dort gegeben hat, hat man vor allem mit Jüdinnen und Juden geredet. Und mit den Juden sympathisierenden Deutschen. Man hat viel mit Holocaust-Überlebenden geredet und so fort. Und das ist irgendwie notwendig gewesen, glaube ich, auch für Deutschland in dem Moment. Aber jetzt kommen die Stimmen, dass man mit jungen palästinensischen Podcastern redet, die erzählen, wie es sich jetzt anfühlt, Palästinenser in Deutschland zu sein. Und ich finde das sehr wichtig, dass sich Diskussion jetzt ausweitet. und wie es dann politisch wird weitergehen, hängt auch ein bisschen davon ab, wie stark die verschiedenen Kräfte in der Gesellschaft und die verschiedenen Stimmen in der Gesellschaft überhaupt noch fähig sind, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Hm. Ein Beispiel für das ist die Demonstration, die in Essen stattgefunden hat kürzlich, wo die Innenministerin Nancy Faeser unerträglich genannt hat, der Protest. Was ist da passiert?
Ja, eigentlich war es gar keine Pro-Palästina-Demonstration. Die ist nur als solche angemeldet worden, eigentlich. Tatsächlich sind hinter dieser Demonstration in Essen, da sind 3000 Leute gekommen her, sind Islamisten gestanden, aus der Gruppe ungefähr von den Muslimbrüdern. Das sind Salafisten, die das Kalifat wünschen, das sind sehr radikale Leute, die schon lange darauf hinarbeiten, in der muslimischen Gemeinde Radikalisierung herbeizuführen, die ihnen würde nützen. Und die haben im Prinzip den Pro-Palästina-Diskurs oder Pro-Palästina-Unterstützung benutzt, um ein eigenes Süppli zu kochen, nämlich das, in Deutschland das Kalifat zu fordern, für alle Recht, sogenannte Rechtgläubige, das sind natürlich die radikalsten und orthodoxesten Muslime, und damit nicht nur die deutsche Gesellschaft vor den Kopf zu stossen, sondern auch die gemäßigteren Muslime, also für die radikalen Muslime ist eine von den wichtigsten, finde, sind die gemäßigten oder sogar die säkularen Muslime in Deutschland. Und die Demo ist schockierend gewesen deswegen, weil sie wie eine Al-Qaida oder muslimische Staat-Demo dahergekommen ist. Und das ist genau das Ziel gewesen auch von dieser Demo.
Wie stark sind denn so Gruppierungen, die so etwas fordern in Deutschland?
Es gibt laut Bundesverfassungsschutz in Deutschland knapp 30'000 Islamistinnen und Islamisten, wo man so zum ideologischen harten Kern zählt von denen. Zum Vergleich vielleicht, es gibt fast 40'000 Rechtsextremisten in Deutschland, davon bei 14'000, die gewaltbereit sind. Also kurz gesagt, das ist keine kleine Szene, aber es ist auch keine riesige Szene. Und die meisten Muslime, die ich da sehe an einer Demo in Berlin, die für Palästina demonstrieren, gehören nicht zu den Islamisten, sondern das sind oft Libanesen, Palästinenserinnen, die echt empört und verzweifelt über das sind, was jetzt im Gazastreifen sich abspielt. Mhm. Und wo, wenn man sie fragt, auch nicht unbedingt findet, dass Hamas richtig handelt oder richtig gehandelt hat. Und das unterscheidet sich deutlich von den islamistischen Demos. Und ich empfehle sehr, alle die Sachen nicht alle in einen Topf zu werfen.
Mhm. Nach der Kundgebung in Essen sind sofort wieder Stimmen laut geworden, die an Angela Merkel erinnert haben und an 2015, als sie gesagt hat, wir schaffen das und dass wir als direkte Folge von dieser Integrationspolitik von der ehemaligen Bundeskanzlerin angestellt haben.
Ja, das ist verständlich. Da wird Politik gemacht natürlich auf beiden Seiten. Also die Islamisten wie die Islamkritiker machen Politik mit so einem Vorfall, das ist klar. Ich empfehle, gewisse Sachen ein bisschen auseinanderzuhalten und auch die Geschichte von der Einwanderung, von der muslimischen Einwanderung nach Deutschland ein bisschen sich zu vergegenwärtigen. Die Flüchtlinge, die zwischen 2014 und 2016 vor allem aus Syrien und aus dem Irak und aus Afghanistan vor dem Krieg geflohen sind und noch in Deutschland Schutz gefunden haben, weil Angela Merkel gesagt hat, dass Deutschland bereit ist, sie aufzunehmen und es auch gemacht hat, das sind nicht die, die jetzt am lautesten auf die Strasse gehen, das sind nicht die, die in Essen demonstriert haben und das sind nicht die, die randalieren auf der Sonnenallee. Die meisten von denen, Syrer vor allem, die haben genug damit zu tun, in Deutschland wirklich anzukommen, gute Arbeit zu finden, Sprache zu lernen und so fort. Und viele bemühen sich sehr darum. Viele, das darf man auch nicht vergessen, sind selber vor den Islamisten ihrer Heimat geflochen. Also aus Syrien haben viele müssen weg, deswegen, weil die Islamisten und das Assad-Regime sich gegenseitig bekriegt haben. Und die sind eigentlich nicht so erpicht, da jetzt irgendwelche deutschen Islamisten hinterher zu laufen. Islamisten gibt es in Deutschland schon sehr lange, spätestens seit den 1990er Jahren. Das macht es nicht besser, aber es erklärt ein bisschen, dass sie aus verschiedenen Schichten von der Einwanderung stammen und teilweise auch aus verschiedenen Völkerschaften. Um nochmal auf Palästinenser zu reden zu kommen, Palästinenser und Libanesen sind, das sagen viele Fachleute, vielleicht ein bisschen die prekärste muslimische Volksgruppe in Deutschland, insbesondere auch in Berlin. Und zwar deswegen, weil viele von ihnen, weil der Staat sie nicht hat wollen einbürgern, staatenlos geblieben sind und sehr lange staatenlos gewesen sind. Und auch immer das Gefühl gehabt, wir sind, wenn schon, gerade so knapp geduldet in Deutschland. Das war bei den Syrern anders gewesen, 2015. Darum ist deren ihre Integration insgesamt wahrscheinlich besser verlaufen als die von den Palästinensern und Libanesen aus den 80er und 90er Jahren. Wenn man von Clan-Kriminalität redet, das sind Libanesen, vor allem teilweise auch Palästinenser, in dieser Zeit nach Deutschland eingewandert sind und die teilweise kriminell geworden sind, weil sie staatenlos gewesen sind und sonst nicht hätten können arbeiten. Andere haben Kriminalität natürlich auch schon mitgebracht, das sollte man auch nicht verschwiegen. Aber kurz gesagt, jetzt alles auf die Willkommenskultur von 2015 zurückzuführen, das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Fehlschluss und glaube ich, ermöglicht einem auch nicht, Probleme so anzugehen, wie man eigentlich sollte.
Das heisst zusammengefasst, man kann nicht pauschal sagen, dass Deutschland ein Problem mit mangelnder Integration hat, aber dass bei gewissen Bevölkerungsgruppen, dass dort noch wie Nachholbedarf gibt.
Ja, also die Türkinnen und Türken, Nachfahren von den Türken, die in den 60er Jahren nach Deutschland eingewandert sind, kann man heute nicht mehr sagen, dass sie ein Integrationsproblem darstellen, beispielsweise. Einfach weil es schon zu lange her ist und weil viele einfach ganz normal in Deutschland leben wie alle anderen auch, also wie Einwanderer aus dem Balkan beispielsweise oder aus Italien oder aus Griechenland. Dass Deutschland kein Problem hat mit der Integration von Musliminnen und Muslimen, das kann man nicht behaupten. Also es gibt grosse Probleme. Es gibt grosse Probleme, weil es so viele sind. Also es leben 5,5 Millionen Musliminnen und Muslime in Deutschland. Das ist jede 15. Bürgerin. Und das ist einfach viel. Und es ist so, dass es bei der Integration von Musliminnen und Muslimen auch spezifische kulturelle Probleme gibt, die man gesondert muss angehen, sei es in Integrationskursen, sei es in der Schule selbstverständlich, bei den Kindern der Eingewanderten. Und das ist eine gewaltige Aufgabe für einen Staat, der teilweise auch mit anderen Aufgaben überfordert ist. Darum gehöre ich nicht zu denen, die finden, es gibt da kein Problem, wir sollen mal nicht so tun. Ich finde nur, man sollte von den richtigen Problemen reden und die richtigen Probleme auch behandeln.
All das zusammen. Teilweise mangelnde Integration, grassierender Antisemitismus von rechts und von links und von Muslimen. Das alles zusammen gibt eine recht ungute Mischung, kann man glaube ich sagen, oder?
Ja, im Moment ist die Stimmung unglaublich hitzig und aufgeheizt. Und zwar in einer Weise, die einem schon ein bisschen Sorgen kann machen. Also man muss sich jetzt vorstellen, es gibt einen grösseren islamistischen Anschlag, im schlimmsten Fall auf Juden in Deutschland. Das wäre eine Katastrophe fürs Land. Und fürs Zusammenleben von Deutschen, von Muslimen, von Jüdinnen und Juden. Also einfach von allen Menschen, die sowieso in Deutschland schon zusammenleben. Aber das wäre eine riesige Katastrophe und so etwas kann passieren. Und da kommt dazu, dass die Stimmung sonst schon schlecht ist. Die Regierung ist so unbeliebt wie, glaube ich, keine zuvor in Deutschland. Die Inflation ist immer noch hoch, der Wirtschaft geht es nicht richtig gut. Es breitet sich so ein bisschen das Gefühl aus in Deutschland, dass das Land absteigt, während andere Länder sich eher erfolgreicher gehen gerade. Und das führt insgesamt schon zu einer sehr traurigen und ein bisschen trostlosen Stimmung im Moment.
Ganz banal gefragt, was kann man denn dort dagegen machen?
Da kann man nicht auf den Knopf drücken und dann ist es wieder gut. Ich glaube, was jetzt passiert, dass man versucht, wieder miteinander ins Gespräch zu kommen, dass man versucht zu differenzieren, wo genau haben wir mit wem ein Problem? Was ist, wenn Islamisten demonstrieren? Wie gehen wir künftig mit denen um, wenn wir härter umgehen mit ihnen zum Beispiel? Was ist mit der Integration? Was ist mit Antisemitismus in den Schulen? Ein riesiges Problem, oder? Wenn du in gewissen Stadtteilen, jetzt in Berlin zum Beispiel, sehr hohe Anteile hast von muslimischen Kindern in der Klasse. Und die natürlich den Antisemitismus oft von daheim mitbringen, weil ihre Eltern ihn auch mit der Muttermilch sozusagen eingesagt haben. Also, wenn man da in der Schule besser damit umgeht, das finde ich, das sind die Probleme, die man muss angehen und die man muss lösen. Das ist auch nicht so, dass da noch nichts gemacht worden wäre. Aber das ist alles mühseliges Geschäft, das ganze Integrationsgeschäft. Und das habe ich schon 2015 gesagt, schon ganz am Anfang. Das ist ein außerordentlich mühsames Geschäft. wo die Misserfolge sehr viel eindrücklicher sind als der Erfolg. Und zwar nicht deswegen, weil es mehr von ihnen gäbe, sondern weil es leichter ist, über sie zu berichten. Also wenn es irgendwelche Gewalttaten gibt von Syrern, die sich nicht wirklich zurechtgefunden haben in Deutschland, dann wird sehr intensiv darüber berichtet. Aber Geschichten über einen Syrer, der jetzt als Bäcker schafft, über einen Afghan, der jetzt Velo verkauft und so, das liest man doch relativ selten in Deutschland. Und ich verstehe das auch, einfach deswegen, weil es ja eigentlich der Normalfall wäre, dass die sich integrieren. Aber ich sage nur, die Misserfolge sind eindrücklich und der Erfolg unterschätzt man eher. Und deswegen stellt sich ein bisschen ein schiefes Bild ein. Und ich glaube, Integration klingt nur, wenn man über lange Zeit intensiv daran schafft und alle Beteiligten der Gesellschaft mithelfen. Und ich glaube, die Bereitschaft, dass alle Beteiligten der Gesellschaft mithelfen, die ist nur noch zum Teil gegeben. Jetzt in Deutschland. Also, dass wir schaffen das von Angela Merkel, wo nicht blauäugig war, sondern mehr ein Aufruf war. Engagiert euch. Helfen mit, dass man das schafft. So ein Appell ist heute eigentlich nicht mehr möglich. Das sieht man auch in der Asyl- und Migrationspolitik, wo sich jetzt die Politik so verschärft, wie man es nicht für möglich gehalten hätte vor 10 Jahren. Und von dem wir schaffen, dass eigentlich sehr wenig übrig geblieben ist. Und meine Sorge ist ein bisschen, dass da dabei auch das Engagement für die Integration von allen beteiligten Kräften verloren geht oder nicht mehr genug Engagement da ist. Und das wäre sicher nicht gut fürs Land.
Danke, Dominik.
Gern geschehen.
Das war unsere Folge mit Dominik Eigenmann. Er ist Deutschland-Korrespondent vom Tagesanzeiger. Und das war's mit Apropos für heute. Wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.